Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Guten Morgen, Janik.
Guten Morgen, Peter. Morgen ist es noch nicht, nee, nicht mehr so ganz. Und wir sind schon im dritten Anlauf und wir sind komplett durcheinander, denn wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Wie ihr seht, seht ihr nichts.
Bei YouTube?
Bei YouTube zumindest, genau. Hören könnt ihr uns hoffentlich in absoluter Top-Qualität. Wir mussten sehr viel umbauen und uns etwas umplanen, denn es sind Urlaube, es ist niemand im Laden und...
Fast niemand. Denn das ist ganz, ganz cool. Der Jan Hildebrand ist da und damit ein großes Dankeschön an Jan Hildebrand von der Firma Burmester, der nämlich dankenswerterweise gerade im wahrsten Sinne des Wortes den Laden am Laufen hält.
Vielen Dank.
Der ist gerade in unserem Hauptladen zugange und war gerade zu Besuch und dann haben wir gesagt, Jan, hast du noch eine halbe Stunde Zeit oder so? Wir müssen den Podcast aufnehmen. Da hat er gesagt, na klar, ich höre den ja auch immer. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank auch für den sehr guten Kuchen, den du mitgebracht hast.
Vielen Dank. Wir werden uns revanchieren.
Natürlich, klar. So, also Jan, viel Erfolg beim Burmester verkaufen in der Zeit, wo wir jetzt hier sitzen. Und der Grund dafür, dass Janik eben schon gesagt hat, dass ihr uns heute so gut hört, hoffentlich, ist folgender. Und zwar haben wir heute mal ganz besondere Mikrofone am Start, weil es letzte Woche beim Jürgen Strauß ja leider nicht so gut geklungen hat, wie sollte.
Es gab einen kleinen Ausfall eines Mikrofons und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, wir müssen neue Mikrofone besorgen, einen ganzen Satz. Und jetzt haben wir aushilfsweise meine Neumann-Mikrofone dabei. Das KM184 ist so ein, man würde sagen, Stiftmikrofon, ein kleines Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon, das sehr, sehr gut ist, was in der Klassik eigentlich für alle Arten der Aufnahme eingesetzt wird.
Ja, wir haben damit auch schon viel gemacht hier, ne? Concerto Köln zum Beispiel aufgenommen hier im Laden,
ja, genau.
Als Stereo-Set dann natürlich. Das ist cool, das macht Spaß. Auch unser eigenes Lied haben wir damit viel aufgenommen.
Stimmt.
Aus Liebe zur Musik.
Die Lulu haben wir hier auch damit aufgenommen, als
Ja.
Reinhard da war.
Stimmt.
Ja, sind eigentlich immer im Einsatz, wenn es um die richtigen Aufnahmen geht.
So, aber wir werden uns darum kümmern. Wir haben aber viel zu erzählen, weil eben Jürgen Strauß letzte Woche da war. Und da wollten wir von berichten, weil das hat nämlich ziemlich viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nochmal an Jürgen, falls du das hier hörst.
Liebe Grüße.
Man guckt schon immer standardmäßig zur Kamera.
Verrückt, gell, und sie läuft gar nicht. Wie war denn deine erste Jürgen Strauß Experience?
Mega. Also ich habe ihn ja vorher noch nie selber getroffen, sondern immer nur in so Videocalls gesehen und gesprochen. Und ich fand genau das, was ich... so empfunden habe über die Videos, den ich mir von ihm angeschaut habe im Vorfeld, das trifft es genau auf dem Kopf und das auch das Video, was du ja mit ihm in Bern gemacht hast und auch viele andere, die so da draußen zu sehen sind. Das ist ein unheimlich talentierter, weil bildlich sprechender Redner ist. Also der beschreibt so wunderschöne Sachen aus einem, vor allen Dingen finde ich, aus einer Perspektive heraus, die in der HiFi-Branche gar nicht so üblich ist. Also er weiß Dinge von einfach so von der Historie bis heute über Raumakustik und auch Künstler zu bewerten irgendwie und die in die heutige Technik quasi mit einfließen zu lassen. Und das finde ich so beeindruckend, weil auf die Art hat das eigentlich hier so noch keiner gemacht.
Ja.
Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Und dann kann man ihm, wie es ja auch viele kommentiert haben, unterm Podcast, ne, dass man ihm so wahnsinnig gut zuhören kann.
Absolut.
Also man kann ihm einfach so an die Lippen kleben, eigentlich mit diesem Schweizer Akzent. Irgendwie ganz, ganz sympathisch, finde ich.
Ja, absolut. Ich finde auch, also ich finde das so schön, weil er eigentlich alles, was er sagt und tut, dieser einen Sache gewidmet ist, aber es ist so unglaublich facettenreich. Mhm. So, ich kann mich noch an eine Aussage von ihm erinnern, Klangbilder uneingeschränkt genießen oder beurteilen. Das ist eigentlich so die Kernaussage von dem, was er machen möchte. Mhm. Und darüber schwebt noch einmal die Hörlust. So. Und dann dröselt sich das einfach auf und wird immer komplexer. Und daraus entsteht dann einfach seine Begeisterung für all die Komplexitäten in dieser Welt, eben in diesen ganzen Kontexten, in denen er sich bewegt, die er dann verschränkt, wie er es auch im letzten Podcast gesagt hat, und in dem, was man dann in Strauß Elektroakustik hören kann, irgendwie mündet. Und das finde ich, begeistert mich immer wieder. Und das merkt man genau, wie du sagst, auch in den Kommentaren. Also irgendwie ist geht was ganz Besonderes vor ihm aus, was die Leute schon allein durch das Schauen der Videos irgendwie merken. Und das
finde ich cool.
Super schön.
Also für alle, die das nicht gehört haben letzte Woche, hört euch das an. Verzeiht uns den Ton. Es gab halt ein brummendes Mikrofon leider im Endeffekt.
Wir haben es mit AI versucht rauszurechnen. Ging relativ gut also eigentlich.
Ich muss sagen, es ging erstaunlich gut dafür, dass irgendwie was 17 Euro investiert wurden oder was in ein Monatsabo von irgendeiner AI, die Lala heißt oder so.
Hättet ihr das Original gehört, ihr hättet gedacht, das ist nicht mehr zu retten. Und
hab ich gedacht.
Einmal da reingejagt und das ging. Also das war echt gut.
Ist echt irre, was heute da geht. Was eben auch cool ist, und das hat er einem natürlich auch sehr stark vereinfacht, dann waren die Video- oder der Videomarathon, den wir letzte Woche hatten. Mhm. Weil wir haben ja 4 Produkte gedreht. Einmal die Sachen, die wir eh schon da haben, das ist die Endstufe, die Stereo-Endstufe und eben die MFS, also den Lautsprecher, der so angeschrägt ist, so ein bisschen, den Standlautsprecher. Und wir haben jetzt bekommen den, ich versuch's jetzt, REQ1S, das ist der Equalizer. Yes. Und dann den, da bin ich jetzt raus, SE Pre, also PRE-S1.
1S, genau.
Verdammt. Genau. So, die Vorstufe. Also wir haben den Equalizer jetzt da und die Vorstufe. Und Christian hat mit ihm den Donnerstag gedreht, das waren dann eben die Lautsprecher und die Endstufe. Und ich durfte den Freitag dann ran und da haben wir den Equalizer und die Vorstufe gedreht. Mhm. Und das war halt sehr cool, weil er halt so gewandt ist und natürlich, ich meine, es sind seine Produkte, das kennen wir von vielen anderen Entwicklern auch. Das heißt, diese Leute können einfach super toll über ihre Produkte reden und in einer Tiefe, die natürlich einmalig ist dann.
Ja, ja. Und genau, was du sagst, auch er weiß auch genau, was er sagen möchte über die Produkte und deswegen ging das auch so schnell. Ich wäre ja sehr gerne mit dabei gewesen, aber es waren dann Auslieferungen und freitags bin ich ja nicht im Laden. Das war etwas schade, aber habe ich trotzdem sehr gefreut, dass er da war, auch die kurze Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und richtig schön, dass wir jetzt eigentlich so eine voll analoge Gesamtkette von Jürgen auch da haben. Also wir haben wirklich einmal Preamp, Endstufe, Lautsprecher und dann eben, und das ist halt was ganz Besonderes, dass wir halt einen rein analogen Equalizer haben, den wir in die Vorstufe einschleifen können. Und das ist halt super von der Funktionalität, denn man muss sich jetzt vorstellen, das ist mit dem Equalizer nicht das große Problem, denn er hat einen exorbitanten Noise Floor von über 120 Dezibel. Das ist astronomisch. Das ist unglaublich, wie rauscharm dieser Equalizer ist. Auch mit allen Bändern voll aktiviert. Und das ist eigentlich immer das Credo ist, so rauscharm, so verzerrungsfrei wie möglich, weil das Dinge sind, die wir hinzuaddieren zu einer Sache, zu der es nicht hinzuaddiert werden sollte. Mhm. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, an der Vorstufe durch eine sogenannte Loop-Schleife, könnte man das nennen, oder ein Send und Return würde man dazu sagen, kann ich eben diesen Equalizer vor die Vorstufe, vor die Lautstärkeregelung letztendlich hängen. Warum ist das so entscheidend? Wenn ich jetzt das zwischen Vorstufe und Endstufe, das geht bei seinem Equalizer auch, aber es ist einfach immer noch mal ein bisschen besser, wenn es vor der Lautstärkeregelung ist, weil ich sonst eben mit dem gesamten Pegel des Equalizers direkt an der Endstufe hänge. Wenn ich das jetzt mit seiner Vorstufe aber noch kombiniere, dann habe ich ja nochmal die Lautstärkeregelung, die ja immer quasi attenuiert und den ganzen Noise Floor dieses Equalizers nochmal runterdreht.
Also im leisen Bereich vor allen Dingen.
Genau. Und das ist halt extrem vorteilhaft, eben genau das dann beides miteinander zu kombinieren und Wahnsinn. Ich kam jetzt auch dazu, die letzten 2 Tage das mal einzumessen. Es hat etwas gedauert.
Zum Glück, es ist schon Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Ja,
vollkommen. Also erzähl mal, wie du vorgegangen bist. Was hast du gemacht?
Im Grunde ist das so, wir haben eben verschiedene Bänder in diesem Equalizer, die in verschiedenen Frequenzbereichen wirken. Die ich aber wählen kann. Also die überlappen sich auch, diese Bänder. Also wir haben insgesamt, wie viele sind das?
18.
18 Bänder, genau. Die alle, die sind nicht fest, sondern frei wählbar in einem bestimmten Frequenzbereich, sodass diese sich überlappen. Jetzt ist das ein bisschen schwer zu erklären. Je mehr ich diesen Equalizer booste, desto schmaler wird der Boost. Ja. Und je höher die Frequenz ist, desto breiter wird der Boost in diesem einzelnen Band. Und so habe ich halt maximale Flexibilität durch die Überlappung dieser einzelnen Bänder. Und was macht man jetzt? Man geht hin und misst letztendlich einen einzelnen Lautsprecher, linken und rechten immer separat voneinander, weil wir eben möchten, dass der linke Kanal linear ist und dass der rechte Kanal linear genau. ist. Und wenn ich jetzt beides als Summe messen würde, dann habe ich immer die Mischung von beidem und dann
du musst ja jeden Kanal einzeln einstellen, deswegen
genau. ist so.
Und du misst am Hörplatz.
Genau, es wird am Hörplatz gemessen und letztendlich wird einfach nur geschaut, was ist der Übertragungsfrequenzgang an dem Hörplatz. Das heißt, wie sieht der Frequenzschrieb am Hörplatz aus. Mhm. Und dann kann ich jetzt anfangen, eben mit diesem Equalizer Eingriffe zu machen. Die sind maximal plus minus 6 dB, weil das das allerrauscharmste ist, was es gibt, was man als Filter bauen kann. Mhm. Und Jürgen sagt auch, wenn es mehr als 6 dB braucht, müsste man eigentlich an den Raum rangehen. Jetzt ist das so, in den Bässen zum Beispiel haben wir einen Shelf, der mit über 9 dB arbeitet und in den Höhen. Das heißt, wenn jetzt, ich sag mal, extreme Bassprobleme sind, kann ich damit schon auch viel mehr noch eingreifen. Mhm. Ich habe auch die Möglichkeit.
Addiert sich auch zu den restlichen. Ne?
Genau, addiert sich dann dazu. Und ich habe eben die Möglichkeit, diese Bänder auch teilweise übereinander zu legen, um dann eben nochmal zu boosten oder zu cutten, eben wenn es ein bisschen mehr bedarf. Und dazu ist dann eben auch noch ein Pad integriert, sodass ich, falls ich mehr als 6 dB boosten würde, ich dann nochmal quasi die Ausgangslautstärke des Equalizers ein bisschen reduzieren kann.
Ja, damit es nicht ins Clipping kommt. Also damit, wenn wir was boosten würden, also was anheben würden in dem Frequenzband, das wir vor uns haben, damit es dann eben nicht zu laut wird für den für die Vorstufe oder halt die Endstufe, wie auch immer.
Genau. Ja, genau. Ja, und das dauert halt dann so ein bisschen. Ich glaube, die linke Seite habe ich am Dienstag gemacht, die rechte Seite habe ich gestern gemacht, weil man muss sich da halt ein bisschen einfuchsen. Ihr werdet das dann in den Videos auch sehen. Das ist nicht so, als wären da vorne einfach Regler und man sieht quasi genau, wo man ist. Nein, wir wollen halt einfach möglichst wenige Bauteile in diesem Gerät haben und deswegen bin ich eigentlich direkt an der Platine, an den einzelnen Bändern mit so ganz kleinen Madenschräubchen verändere ich letztendlich die Frequenz und den Pegel jedes einzelnen Filter. Ich kann auch jeden einzelnen Filter an- und ausschalten, sodass ich, wenn ich weniger brauche, die anderen auch gar nicht im Signalweg sind. Das heißt, der Noise Floor ist dann auch wieder geringer. Ja, und dann muss man einfach ganz klassisch vorgehen. Man macht eine Messung. Man macht sich einen Plan, welches Problem ist zu beheben und mit welchem Band komme ich da hin und löse es am geschicktesten mit meinen zur Verfügung stehenden Bändern.
Und da sind 18 Bänder, sind schon viel. Also ja, eigentlich, wenn man sich das mal netto runterbricht, also was wir machen ist, wir messen quasi den Raum digital aus. Wir haben ja so ein Earthworks M30 Mikrofon, ein super, super lineares Messmikrofon, was wirklich eigentlich nur ein Strich ist. Ja. Und dann haben wir ein vernünftiges Interface da dran und messen halt eben im Prinzip den Ist-Zustand und wenn ihr euch jetzt da draußen vorstellt, man hat natürlich gerade im Bassbereich zum Beispiel wollen wir eigentlich mehr oder weniger nur wegnehmen, also Pegel wegnehmen, um Raummoden, also Aufschaukeln des Basspegels in gewissen Frequenzbereichen, die am Hörplatz dann auftreten, wo sich dann Phasen addieren, die wollen wir quasi wegnehmen, um Energie aus dem Raum zu nehmen, um eben trockener zu werden. Und das ist schon natürlich einfach eine Fleißaufgabe auch, aber das ist cool, glaube ich. Ne? Also ich habe selber nicht gemacht, ich will es jetzt mal mit nach Hause nehmen noch irgendwann und mir zu Hause das mal einbauen, ein bisschen probieren. Klanglicher Sicht, das Ergebnis fand ich extrem cool, eigentlich ist es so dezent, also weil es im Klang, in der Klangfarbe würde ich sagen, wobei Klangfarbe ist wahrscheinlich falsch, aber ja, so vom Charakter der Anlage eigentlich nichts ändert, sondern es ist einfach nur so, gerade im Bassbereich finde ich das persönlich, muss man sich vorstellen, wenn man im Bassbereich linearisiert, weil gerade im Bassbereich sind die Pegelunterschiede natürlich gigantisch, einfach durch die Moden im Raum, unterhalb der Schröder-Frequenz sowieso, da ist einfach krass. Und dann kann man halt eben dadurch, dass man den Bass linearisiert, nehmen wir jetzt mal irgendwie einen Kontrabass oder so, der durchläuft oder auch was Elektronisches, dann hat man einfach den Eindruck, dass der Bass immer gleich groß ist, in Anführungszeichen, und gleich laut.
Kontinuierlicher
viel kontinuierlicher und also eben linearer, aber das kennt ihr da draußen mit Sicherheit, dass ihr Lieder hört, wo ihr dann manchmal so Basssektionen, also Töne habt, die einfach unglaublich laut gespielt werden. Und das ist auch etwas, was bei uns im Studio immer mal wieder auffällt, wenn jemand kommt und sagt, er hat eine Hi-Fi-Anlage zu Hause und will was vergleichen, bringt einen Track mit und sagt, ja, nee, bei mir ist da viel mehr Bass. Und dann merkst du, okay, aber vielleicht trifft einfach dieser Track bei ihm zu Hause seine Mode, dann ist das für ihn aber cool, ist völlig in Ordnung, ist alles gut. Nur daran gewöhnt man sich natürlich und vergleicht dann so ein bisschen oder sehr stark Äpfel mit Birnen, wo man eigentlich gar keine Neutralität bewahrt hat. Und darum ist ein Equalizer natürlich spannend.
Ja, genau, weil was ist eigentlich das Ziel dieses Equalizers? Du hast eigentlich schon den Begriff genannt. Ich will die Klangfarben eigentlich so beurteilen, wie sie auf der Aufnahme sind. Und Klangfarben sind eben stark frequenzabhängig. Mhm. Und wenn ich jetzt einen verzerrten Frequenzgang durch die Raumantwort eben habe, dann verzerre ich mir eben auch die Klangfarben der einzelnen Instrumente, die auf der Aufnahme sind. Ne? Und ganz klar. Klassisches Beispiel. Ich will eine Stradivari hören, wie sie eigentlich klingt und so, wie sie aufgenommen wurde, in dem Raum, wo sie aufgenommen wurde, in dieser Frequenzverhältnismäßigkeit, eben wie das dort aufgezeichnet wurde. Und dafür linearisiere ich jetzt meinen eigenen Raum, beziehungsweise nicht den Raum, sondern die Anlage in Verbindung mit dem Raum und den Übertragungsfrequenzgang letztendlich, um diese Klangfarben wieder herzustellen.
Genau.
So, und das ist die Idee davon. Und darüber hinaus, und das ist eben das Schöne mit den beiden Shelves, also High Shelf und Low Shelf, kann ich eben dann nochmal das Allgemeinverhältnis von Höhen und Bässen zueinander etwas verändern und kann quasi beliebig tilten. Hat die Bewandtnis, haben wir glaube ich auch schon öfter drüber gesprochen, es gibt eben sogenannte Hörkurven und Floyd Toole hat da viel zu geforscht, eben wie das Hörempfinden beim reinen Genießen von Musik ist. Und es ist einfach so, dass ein leichter, ganz leichter Anstieg zu den Bässen hin und ein ganz leichter Abfall zu den Höhen hin einfach angenehm beim Musikhören ist. Genau. Und das behält aber dennoch eben die Klangfarben bei, weil das Verhältnis letztendlich nur wie so eine Art Wippe verändert wird. Und jetzt kommt eben die eigentliche Wippe als Funktion noch in der Vorstufe hinzu als Tilt-EQ, die in 0,5 dB Schritten dann nochmal einen Tilt einstellen kann.
Das ist aber nur bei der Vorstufe.
Genau, das haben wir bei der Vorstufe.
Genau.
Genau. Und jetzt habe ich letztendlich dann die doppelte Funktion. Ich linearisiere mir das Ganze, kann auch schon in dem Equalizer mit den Shelves das anpassen, so wie ich das möchte. Mhm. Und wenn ich jetzt dann eben hingehe und sage, ich habe eine alte Aufnahme, ich habe dann gestern Wagner gehört, gibt es ja den Trauermarsch, den wir da öfter auch schon mal gehört haben und auch schon angesprochen haben. Das ist halt eine alte Decker-Aufnahme, die halt, wo so Hörner drin sind, die irgendwann dann manchmal einem so um die Ohren fliegen.
Und ich finde die so geil, das ist doch räumlich
super, super Aufnahme.
Die pauken von ganz weit weg. Und das ist ja super, ja.
Genau, und das will ich jetzt alles nachvollziehen, aber wenn es halt einfach ein bisschen zu viel Schärfe in so einer Aufnahme ist, gehe ich an die Vorstufe, aktiviere den Tilt noch. Ich kann also die Vorstufe nur im direkten Modus mit eingeschaltetem Equalizer, der dann eingeschliffen ist, nur dem Tilt oder Tilt und Equalizer nutzen.
Genau.
Und dann kann ich eben mir diesen Tilt mit dazu holen und eine ganz leichte Absenkung oder eine ganz leichte Wippe einbauen, um eben diese Schärfe ein klein bisschen rauszunehmen. Mhm.
Und die Klangfarben,
genau, super schnell, super simpel, das rastet dann sofort und in 0,5 dB Schritten und dadurch habe ich halt eben immer noch alle Klangfarben intakt, nur eben durch diese WIP-Funktion ganz leicht das in eine Richtung quasi dann.
Genau, das ist im Prinzip wie bei jeder Linearisierung, also wenn wir es digital machen, bei Rune ist das auch so, ne? Man linearisiert erstmal den Frequenzgang und dann kann man natürlich trotzdem nach Gusto noch den Bass anheben oder so, aber die Verhältnismäßigkeit bleibt halt gegeben so ein bisschen, also dass der Bassverlauf in sich trotzdem linear ist und da halt nur in Gänze lauter wird, ansonsten würde man ja einfach nur diese Fehler nochmal, wenn man nicht linearisiert vorher, würde man einfach nur alles hochheben und dann würden diese modalen Spitzen, sage ich jetzt mal, natürlich noch extremer werden und die nerven dann mehr, dann macht man vielleicht den leisen Bass cooler, aber den zu lauten Bass macht man auch schlimmer oder stärker und dann geht es einmal voll auf die Nerven und so ist man besser in der Kurve. Genau. Das ist auf jeden Fall spannend. So, das hat Spaß gemacht.
Super.
Würde ich mal sagen.
Also klang nicht richtig cool. Wir haben halt unser Dschungel, für die Leute, die schon da waren, die wissen, das klingt sehr gut drüben. Wir haben
der ist halt schon ziemlich gut, ja.
Einen sehr, sehr guten Raum da hinten und man musste nicht unendlich viel machen. Wir sind jetzt mit dem Equalizer plus minus 1 dB von 20 Hertz bis 20 kHz. Also wir sind wirklich ultra hart in unserem Fenster drin. Das geht so dermaßen gut. Wenn es eben mit einer halben Oktave, würde man sagen, gesmoothed ist, das macht man so, um halt eben diesen generellen Frequenzverlauf anzupassen. Und was auch ganz wichtig ist, das haben wir eben auch ausprobiert, ändert sich überhaupt irgendwas an der Performance der Anlage, wenn ich den EQ einfach nur einschleife? Weil das ist ja immer was, wo viele Leute vor ein bisschen Bedenken haben. Ich habe ein neues Produkt oder ich habe eine neue Komponente, die ich jetzt mit hinzufüge und einschleife, und macht das irgendwas? Ja. Und das ist halt immer ganz wichtig, tut sich irgendwas allein durch das neutrale Einschleifen dieses Gerätes und es passiert nichts.
Also man würde sagen, nein. Also das Ding ist natürlich, wie der Jürgen auch in dem Video gesagt hat, natürlich der beste Equalizer ist der, den du nicht brauchst, und du sollst natürlich so viel mechanisch im Raum machen, wie geht, weil dann müssen wir weniger boosten zum Beispiel, um dann eben noch weniger Noise Floor zu haben. Wir nutzen weniger Bänder. Wir haben ja jetzt auch hier die 18 gar nicht benutzt. Ich weiß nicht, wie viel hast du benutzt.
10 oder was?
Ja, sowas um den Dreh. Also auf jeden Fall nur harmlos im Verhältnis. Das heißt, je besser der Raum, desto weniger Eingriff. Also das eine und das andere gibt sich natürlich schon. Und Nachhall können wir damit natürlich auch nicht verändern. Das ist schon so, dass wir da profitieren. Aber genau, es ist auf keinen Fall so. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass du irgendwie jetzt denkst, ah, du stirbst, aber dafür irgendein Tod.
Dass irgendwie Räumlichkeit verändern würde, so, dass irgendwie dünner würde.
Genau,
oder
das macht es einfach nicht.
Die Breite sich ändert.
War schon sehr beeindruckend. Ich sage, das ist schon geil. Und das Ding ist sehr schlicht von der Optik her. Ist nicht günstig, aber ist auch nicht exorbitant teuer. Liegt irgendwie unter 10, glaube ich, ne? Unter 10.000 Euro. Also immer von wo man guckt, aber es ist für das Niveau, was es bietet, ein völlig realistischer Preis. Genau, also fand ich cool.
Ja.
Spaß gemacht.
Mega schön.
So, dann wir müssen uns ein bisschen sputen, weil ich muss noch aufbauen. Gleich kommt jemand, voll cool, da kommt jemand gleich, der ist in Koblenz. Liebe Grüße, falls du den Podcast dann nachträglich noch hörst, nachdem du dann hier warst. Also jemand ist in Koblenz, der kommt aus Hamburg. Der ich glaube, mehr oder weniger zufällig in Koblenz. Aber der schaut die Videos und wollte uns besuchen und hat gesagt, es gibt wohl nicht so viele Händler, die Produkte, die er sich anhören möchte im Vergleich, alle gleichzeitig da hat. Und zwar möchte er hören eine Elac Vela 407, T&A Symphonia und Accuphase E3000 im Vergleich. Und da könnt ihr recht haben. Ich weiß gar nicht. Ja. Also, wenn ich gucke, es gibt nur welche 35 Akkuphase-Händler oder so in Deutschland, und wer hat davon noch T&A und wer hat davon noch Elac, dann kürzt sich ganz schön viel weg
wahrscheinlich. Ja, absolut.
Genau, reiner Zufall jetzt, aber es ist auf jeden Fall schön, freue ich mich.
Ja, schön.
Das muss ich noch aufbauen, genau.
Ja, wir müssen uns echt sputen. Ich glaube, der Jan, wir gucken mal, wir machen mal eine Strichliste, wie viel Bummers da jetzt schon verkauft ist.
So, und die kann er also dann bei sich selber bestellen, finde ich eigentlich ganz charmant.
So, und so viele Stücke Kuchen kriegt er, das ist doch ein Deal.
Mit diesem Wort würde ich sagen, kommen wir zur Musik.
Yes.
Ich hatte noch was auf der High-End gehört, was mir ziemlich gut gefallen hat. Das ist eigentlich, ist das so ein gesampeltes Zeug, aber mit klassischen Instrumenten, und das klingt, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es gesampelt ist, aber gut. Und zwar Brandbrauer Frick.
Yo, Alter. Mega geil.
Mega geil, ne?
Ich hab Brandbrauer also Frick, die machen so Prepared-Zeug, ich sag mal, wo so Prepared-Piano, das wird dann so super die Seiten abgeklebt und dann klopfen die auf den Seitenwänden drauf rum und dann an den Federn und an...
Ja, ist viel geil drin.
Ja.
Also wirklich, Hammer. Die fangen ganz, ganz easy an. Also der Song, den ich jetzt meine, heißt Bob. Also The Brandbrauer Frick Ensemble. Bob heißt der Song, B.O.P. Der hat mir super gut gefallen. Die haben das als Platte gespielt da. Und das ging erst so ein bisschen seicht los. Da habe ich gedacht, naja, und dann hat sich das immer so ein bisschen aufgebaut. Ne? Das, hey, voll cool. Ja, hat mir gut,
ja, schön.
Wiesbadener Leute sind das irgendwie. Wiesbadener Gruppe.
Seit 2008 gibt es die. Und,
genau, und das ist irgendwie cool gemacht.
Hauer, geil. Ich muss gleich mal reinhören. Ich check das. Das ist schön. Sehr, sehr schön.
Was hast du dabei?
Ich habe mitgebracht ein Lied, das ist mir gestern, kam mir das nochmal, es war nämlich, als wir den Equalizer eingemessen hatten, kam ein lieber Kunde rein, der hatte mal vor langer Zeit hier so eine kleine EP gekauft, die ich mal aufgenommen habe.
Ja.
Von Hamlo, und das ist letztendlich von meiner liebsten Freundin, von der Jackie, eine EP, die wir vor jetzt bestimmt schon 5, 6 Jahren aufgenommen haben.
Ist das schon so lange her?
Das ist schon,
bist du schon so lange hier?
4 Jahre bin ich hier, aber davor haben wir das aufgenommen.
Ja, aber gemastert ob das danach
und so. Nee, das ist so, und das ist jetzt nämlich das neue Album, wo die ersten Tracks mittlerweile draußen sind. Und zwar, das Album ist noch nicht draußen, aber die ersten 2 Singles sind schon draußen. Von der Band Hamblo, und das Lied heißt Movie Machine. Und das habe ich gestern einfach so dran erinnert und ich dachte, ich nenne das einfach mal, weil mir die Musik von Jackie einfach unglaublich am Herz liegt. Es ist sehr, sehr vielfältig und auch das Album ist unglaublich vielfältig. Wir haben, es ist, ich würde sagen, eigentlich so Pop mit sehr viel Jazz-Einflüssen. Der Hauptbass ist eigentlich auch ein Kontrabass, den wir aufgenommen haben. Und es sind aber ganz viele Gastmusiker drauf. Wir haben die Orgel des Kölner Doms aufgenommen.
Nee. Yes. Original.
Yes, Original Kölner Dom, aber der ist sehr verzerrt da drin, weil ein lieber alter Kommilitone von der Jackie, der ist quasi Organist und durfte im Kölner Dom üben. Und ach, dachte, Schlüssel dafür und kommen wir nachts rein und haben dann Aufnahmen von Kölner Dom gemacht.
Wie stark ist denn das?
Wusste ich gar nicht.
Geil.
Auf der Aufnahme drauf, es sind French Horns, die in alten Höhlen aufgenommen wurden, drin. Es sind Celli drin, es sind Geigen drin, es sind verschiedenste Sachen drin. Ich bin einmal mit so einem kleinen Bupa-Sax drin, das ist so ein Holzsaxophon. Wo ich, ja, cool. Aber es ist nur so, das war eine Aufnahme, die Jackie quasi mit dem Handy irgendwann mal gemacht hat und die hat das in so einem Schnipsel, der so am Ende von so einem Stück, wo sich alles zusammenfügt, hat sie dann dieses kleine Saxophon. Richtig schön. Vielleicht in dem anderen Song Tipping Point, der ist auch schon draußen, könnte man das erahnen. Aber ich habe mich für den Song Movie Machine entschieden. Ja. Hört gerne mal rein. Das Album kommt irgendwann dieses Jahr, glaube ich.
Geil.
Haben wir aufgenommen, auf produziert. Erstmal im Stream auf jeden Fall. Ja. Also die sind jetzt auch auf Tidal und Kubus schon die Lieder. Platte ist natürlich immer ein sehr großer Wunsch, aber es ist halt oft nicht so ganz machbar, wenn man muss immer gucken, weil Platte ist ziemlich teuer, wird man die alle los und das ist halt dafür auch immer ein sehr großer Invest, wenn man dann 500-600 Platten da auf einmal stehen hat. Und
also wenn ihr euch wünscht, dass da eine Platte entsteht, dann meldet euch doch mal, dann sponsern wir dem Janik danach immer eine Platte.
Yes!
cool, dann würde ich sagen, euch allen da draußen viel Spaß beim Musik hören und wir hören und vielleicht sehen wir uns ja auch nächste Woche, aber du musst ja nach Girona.
Ja,
nächste Woche.
Stimmt.
Da ist eine große Auslieferung von einem wirklich großen Fernseher und einem Möbel und alles. Genau, da seid ihr eine Woche weg. Genau, und Christian ist nächste Woche im Urlaub. Fällt mir gerade ein. Also ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche einen Podcast machen.
Oje. Oder so eine Fernschalte, das kriegen wir hin.
Fernschalte können wir machen. Cool. So, ihr Lieben, bis denn.
Ihr Lieben, macht's gut.
Ciao.